Ja, zu unserem vorletzten Punkt von der Privacy Week gibt es ein Panel über Zukunftsvisionen. Bevor wir überhaupt anfangen, würde ich hier alle Leute bitten, in die ersten 3-4 Reihen sich Platz hinzusetzen. Dann würde ich auch mit den Leuten diskutieren. Also bitte setzt euch nach vorne und genießt das interessante Panel mit unseren 4 Panelisten. Danke sehr.
Ja, willkommen zum letzten Programmpunkt vor dem Closing Event der dritten Privacy Week. Wieder einmal erstaunlich, wie schnell so eine Woche vorübergehen kann, aber es wurde bereits versprochen, dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung gibt. Womit wir schon bei den positiven Visionen angelangt wären. Von Visionen war ab und an im Lauf dieser Privacy Week die Rede, meistens in einem kritischen Zusammenhang, sehr oft ins Dystopische gehend. Für heute haben wir uns vorgenommen, die positiven Visionen zu entwickeln. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wenn ich das Panel kurz vorstellen darf, Claudia Zotzmann-Koch kennen die Anwesenden, glaube ich, fast alle, die am Stream noch nicht. Na, manche auch wahrscheinlich. Autorin, Bloggerin, Aktivistin des C3W, des Chaos Computer Clubs Wien und als solche auch Mitveranstalterin dieser Privacy Week. Gleich neben mir Volker Wittpahl, von der Ausbildung her Elektroingenieur, wie er selber sagt, aus der Halbleiterei kommend. Daneben Marketing, Think Tank bei Philips gewesen, Projektentwicklung, ja, und derlei Dinge mehr. Leitet zurzeit das Institut für Innovation und Technik in Berlin, ein Teil der VDI, VDE Innovation Technik GmbH. Danke. Auch unter anderem zuständig für Fördermittelmanagement. Das heißt, es werden öffentliche Geldgeber beraten bei der Vergabe von Fördermitteln. Genauso aber auch die Erstellung von Studien und Analysen im Auftrag der öffentlichen Hand sowie privater Auftraggeber. Rechts von mir Herbert Waloschek, lange Zeit in verschiedensten Bereichen einer großen Bank tätig, leitende Funktionen bei Projektentwicklung, Projektmanagement, Systemmanagement, Security, meistens ein technischer und organisatorischer Hintergrund. Und Herbert hat uns eine einleitende Keynote versprochen, um die ich nun bitten darf.
Gut, danke. Ich habe jetzt vor etwas mehr als einer Stunde erfahren, dass ich da am Pendel sitzen soll und mithelfen soll oder über die Frage sprechen soll, wie kommen wir zu tragfähigen, zukunftsfähigen Visionen? Was steckt eigentlich dahinter? Im Moment erscheint es mir so, dass Visionen immer das Zusammentragen von verschiedensten technischen Informationen ist und die Prognose aus der Vergangenheit in die Zukunft. Für mich ist das Entwickeln von Visionen, das Gestalten von Visionen letzten Endes eine Frage, wie greifen wir in den Prozess der ständigen Veränderung ein, in welche Richtung wollen wir unsere Zukunft, die Zukunft der uns nachfolgenden Generationen gestalten, mit hin zur Fragestellung auf der anderen Seite, wer sind die Treiber dahinter, wer hat welche Interessen, wofür, wogegen, und das Ganze spielt sich natürlich in einem Rahmen ab. Aha, die Präsentation ist da. Also Grundsatz einmal, ich als Mensch, gilt für die meisten anderen auch, sind Konsumenten und Gestalter gleichzeitig. Das heißt, wir sind Teil dieser uns umgebenden Gesellschaft und Natur und gleichzeitig auch verantwortlich dafür, dass wir gestaltend, verändernd eingreifen. Für mich hat diese Hierarchie in der Prozessentwicklung, Gestaltungsentwicklung immer diese Hierarchie, die Vision, die Mission, die Strategie, die Taktik. Das heißt, die Vision ist für mich so das große Bild, wo will ich hinkommen. Die Mission sagt, welchen Teil dieses Bildes kann und will ich dazu beitragen. Die Strategie heißt dann in kürzeren Abständen, welche Teilziele will ich machen, und die Taktik sagt das konkrete Verhalten. Nun sprechen wir hier über Vision, das heißt über das große Gesamtbild. Dann muss ich für mich einmal die Frage stellen, wenn ich an dieser Vision, Visionsgestaltung teilnehme, gibt es eine Reihe von Faktoren, die für mich wichtig sind, die mich bewegen. Ich habe da einmal so als allgemeine Formulierung im Sinne Humanismus, im Sinne von Aufklärung und dem Kulturstand, wo wir uns heute bewegen, Teile aus der Erklärung der Menschenrechte zitiert, die in ähnlicher oder identischer Form auch in der EU-Charta seit 2009 kodifiziert und damit rechtsgültig sind. Ich glaube, dass das Rahmenbedingungen sind, die durchaus in der Form einmal zu akzeptieren sind. Die Frage, meine Vision heißt, was davon will ich wie gestalten, was davon will ich wie umsetzen. Dazu gibt es durchaus Sinn, auch die Realität, die momentane Realität zu hinterfragen, weil Vision heißt ja nicht nur, ich will das Traumziel hinter den Wolken erreichen, sondern ich muss natürlich auch daran arbeiten, den Weg von meiner jetzigen Situation zu dem Traumziel hinter den Wolken in irgendeiner Form aufbrechen können. Menschenrechte sind prinzipiell universell unteilbar egalitär. Darüber haben wir einen eineinhalbstündigen Vortrag gehalten diese Woche. Der ist unter media.ccc.de abrufbar, falls es wen interessiert. Also die Herleitung der Menschenrechte, wie kommt es dazu? Dieses Selbstverständnis ist nicht etwas, was von Natur aus gegeben ist. Das hat kein lieber Gott erfunden, sondern das haben Menschen in den vergangenen 200, 300 Jahren zum Teil blutig erkämpft und gestaltet. Wir sind heute an einem Stand, wo wir zumindest die Dinge so weit kodifiziert und aufgeschrieben haben, dass sie allgemein gültig sind. Ich sage noch dazu, wenn wir von der EU-Charta sprechen, das, was in der EU-Charta steht, ist wunderbar, gilt rechtlich für Europa, aber es gibt auf der ganzen Erde 8 Milliarden Menschen, also deutlich mehr als nur in Europa. Und diese grundsätzlichen Rechte unteilbar, egalitär, gleichwertig und universell, das heißt, gilt prinzipiell und jederzeit, gilt für alle 8 Milliarden Menschen, und das ist die Rahmenbedingung, unter der sich für mich Visionsentwicklung abzuspielen hat. Ein Teil, eine andere Formulierung von solchen Statements ist die Hackerethik, hinter der ich mich durchaus wiederfinde, wo es also eben um Dinge geht, wie geht man als Hacker mit Menschen um, also in unserem Umfeld des Chaos, mit technikaffinen Menschen, und da gibt es halt dann so Sätze, Computer können dein Leben zum Besseren verändern, aber auch so Sätze, mühle nicht in den Daten anderer. Also und darüber beurteile einen Hacker, das gilt für mich nicht nur für Hacker, sondern für andere Menschen, nicht nach Aussehen, Geschlecht und so weiter und so fort, sondern prinzipiell jeder Mensch sollte gleichwertig behandelt werden. Ich habe gesagt, in der Welt 8 Milliarden Menschen, das ist eine Grafik aus der Nature, die, glaube ich, vergangenes Jahr publiziert wurde, die so den Zusammenhang zwischen den planetaren Prozessen im Bild ganz auf der linken Seite und dem menschlichen Leben ganz auf der rechten Seite so in überschaubare Systemgruppen gliedert. Gibt also diese weltweiten planetaren Prozesse, das ist das, was sich so unter Ökologie und Klimaerwärmung und diesem Themenbereich abspielt. Es gibt natürliche Ressourcen, die wir brauchen, das ist Energie, Wasser, Luft etc. bis hin zu den seltenen Erden. Es gibt Verteilungssysteme, Verwaltungssysteme dazu, einerseits technisch-physikalische, das ist die Infrastruktur, andererseits soziale, gesellschaftliche, das ist, wie wir uns als Menschen untereinander organisieren, wie wir die Verteilung insgesamt weltweit organisieren. Es gibt für die Menschen selbst im Sinne der sozialen Parameter die Bedürfnisse, die zu befriedigen sind, Essen, Wasser bis hin zu Gleichheit und Beschäftigung, Arbeit. Und die Faktoren, die das gute Leben dann ausmachen, sind letztendlich die Frage, wie weit diese Bedürfnisse befriedigt sind. So als grundsätzliches Modell, Rahmenbedingungen, wo und wie glaube ich, dass wir mit Visionen ansetzen müssen. Die Realität schaut recht eigenartig aus. Es gibt auf diesem Bild eine Kurve, die da von links unten ganz, ganz flach geht und dann ganz rechts sehr steil hinauf geht. Das ist eine Verteilung des kumulierten Vermögens, also des aufsummierten Vermögens, je nach Prozentanteil der Bevölkerung. Also bis so 80-90% bleibt alles unten ganz flach und dann hinten wird es auf einmal ganz enorm steil. Bei Gleichverteilung würde man eigentlich eine Diagonale durch das Bild erwarten. So viel zur Frage von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Konkret bei uns in Österreich, in Deutschland, bei euch, schaut sicherlich nicht gravierend anders aus. Das sage ich auch deshalb, weil es auch in der weltweiten Verteilung des Vermögens ähnliche Bilder gibt. Also das ist in dem Fall nach Zehntel der Bevölkerung aufgeteilt. Die letzten beiden Zehntel haben sichtbares Vermögen, das letzte sichtbare Zehntel der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, hat 85,2% des Vermögens besessen. Dieser Grafik, glaube ich, 2016. Hat sich sicher nicht signifikant verändert. Weltweit grafisch schaut die Verteilung in etwa so aus, also auch da sehen wir, es gibt ein deutliches Maß an Ungerechtigkeit, obwohl wir vorher gesagt haben, Grundrecht heißt, alle Menschen sind gleich und frei an Rechten geboren. Dass hinter Vermögen dann die ganzen Mechanismen stecken, welche Einfluss auf Gestaltung, welchen Einfluss auf Politik, welchen Einfluss auf reales, konkretes Leben man nehmen kann oder nicht nehmen kann, ist klar, das kann man durchaus stundenlang erklären, dazu fehlt uns heute die Zeit. Ein anderes Bild dieser Vermögensverteilung, eine wunderschöne Grafik, die im ersten Moment verwirrt, im zweiten Moment eigentlich erschreckend ist. Der bei mir der orangefarbene Teil, da vermutlich eher ins rötliche gehende Teil, betrifft das Vermögen von 99,9% der Bevölkerung und die anderen mehr als drei Viertel dieses Kreises verteilen sich aufs oberste Tausendstel Prozent, aufs oberste Hundertstel Prozent und aufs oberste Zehntel Prozent. Also soweit Ausgangsbedingungen, um die Frage zu stellen, was und welche Visionen halten wir im Sinne von gestaltend eingreifen, weil Vision gibt für mich nur dann einen Sinn, wenn sie mir eine Anleitung zum Handeln bietet, welche Visionen und in welchen Rahmenbedingungen gilt es für uns, Visionen zu entwickeln, was wir mit Technik in Zukunft machen wollen. Klarerweise mein Weltbild sagt dazu, Technik ist prinzipiell nicht neutral. Technik wird sehr oft als neutral dargestellt, aber die Fragestellung ist natürlich, wer entwickelt welche Technik, Technologie, zu welchem Zweck, mit welchem Interesse, zu wessen Gunsten. Mein Verständnis ist, Technik, Technologie soll den Menschen dienen, das heißt, soll das menschliche Leben erleichtern, soll den Menschen helfen, schonender mit Ressourcen umzugehen und ein besseres Leben zu erreichen. Das ist eine Grafik, auch so eine ähnliche Verteilungsgrafik, die ganz spannend ist. Sie zeigt auf der einen Seite abhängig von der Größe der Bevölkerung Kreise in der einen Dimension. Also dahinter steckt der ökologische Fußabdruck, der für 110 Länder da dargestellt ist. Ganz rechts oben gibt es neben Deutschland, Holland auch Österreich, also auch Österreich wird da bewertet. Die untere Skala, also die horizontale Skala zeigt den Verbrauch an ökologischen Ressourcen nach verschiedenen Kriterien. Insgesamt hat die Gruppe, Wissenschaftlergruppe, die das gemacht hat, 7 ökologische Kriterien bewertet und 11 soziale Kriterien bewertet. Also wie gut ist der Lebensstandard, Zugang zu Gesundheit, Zugang zu Bildung und ähnliche Fragestellungen. Und da sieht man deutlich, die europäischen Länder, die hochentwickelten Länder sind ganz auf der rechten Seite ganz oben. Die Entwicklungsländer, zum Teil sehr große Länder, sind auf der Skala irgendwo in der linken unteren Ecke. Eigentlich wünschenswert wäre, dass wir alle möglichst ganz oben rechts in der Ecke sind, also möglichst wenig oder möglichst ressourcenschonend einen möglichst hohen sozialen Standard erreichen. Gut, soweit zur Einschätzung dessen, was so als Ausgangsbasis im Hinterkopf immer mitschwimmen soll, wenn wir Visionen entwickeln. Es gibt auf der anderen Seite durchaus spannende und positive Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel auf der Ebene der Vereinten Nationen einen weitreichend akzeptierten und unterstützten Aktionsplan Transformation unserer Welt, Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Wenn wir uns die Elemente da anschauen, die da heruntergebrochen sind, dann sehen wir, da gibt es genügend Handlungsfelder, beginnt mit keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, endet unten, geht weiter mit Maßnahmen zum Klimaschutz etc. Also es sind 17 Handlungsfelder runtergebrochen, in denen Potenzial, Room for Improvement, massiver Room for Improvement zum Teil gegeben ist, der auf weltweiter Ebene zu entwickeln ist. Und ich glaube, dass diese Situation, dass wir heute auf weltweiter Ebene ein gemeinsames, von allen Staaten der Welt getragenes und hoffentlich auch unterstütztes Bild einer Zukunft sehen oder wohin wir uns entwickeln wollen, durchaus auf sehr positive und erfreuliche Entscheidung ist. Wir waren vor 20, 30 Jahren nicht so weit, dass wir das in dieser Dimension diskutieren konnten. Soweit zu meinem Bild, wo und wie können wir Visionen entwickeln, Visionen im Sinne einer gerichteten Weiterentwicklung unserer Weltordnung. Das wäre es mal so als Einleitung von mir.
Ja, danke dir vielmals für diese großartige Darstellung der Ausgangssituation quasi, in der wir uns befinden. Die technische oder die Folgen technischer Entwicklung begleitet die Menschheitsgeschichte natürlich schon seit Tausenden von Jahren. Ich würde einen Punkt, wo eine sehr starke Veränderung eingesetzt hat oder sagen wir mal wirkmächtig wurde, vor etwa 30 Jahren ansetzen. Das war aus meinem Erleben her so der Zeitpunkt, als die Computer tatsächlich in die Haushalte kamen, als dann Anfang der 90er über die Universitäten in Österreich das Internet weitere Verbreitung gefunden hat, das World Wide Web sich entwickelt hat. Derlei Dinge mehr. Also ganz jung ist diese Entwicklung nicht mehr. Anfangs waren sehr euphorische Erwartungen, teils sehr überzogen aus meiner Sicht, weil ich denke, es war schon von Anfang an klar, dass das Internet zum Beispiel in dem Moment, wo es kommerziell genutzt wird, nicht mehr lange der Hort der fröhlichen Anarchie bleiben wird, und so war es dann auch. Wie würdet ihr die Entwicklung dieser letzten nicht ganz 30 Jahre einschätzen?
Entschuldige, dass ich die kurz unterbreche. Das ist eine dieser massiven Entwicklungsschübe, wie wir es in der Vergangenheit, also wir persönlich zum Teil wahrscheinlich nicht mehr, aber in der Geschichte durchaus haben. Wir hatten eine industrielle Revolution mit der Einführung der Technologie in mehreren Schüben, die jedes Mal eine gravierende Umwälzung sowohl der Technik, Technologieanwendung, aber auch der Gesellschaftsverhältnisse bewirkt haben. Das war Einführung der Industrie. Die nächste Phase, also begonnen hat es eigentlich mit der Erfindung der Dampfmaschine, die damals es ermöglicht hat, in großem Maß menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen. Es gab dann den zweiten Schub mit der Erfindung der mit der Implementierung von Kraftwerken, Strom, Elektrifizierung, wo es dann auf einmal möglich war, die Industrie auch über verteilte Strecken anzubringen, die Industrie auch dort anzusiedeln, wo die Rohstoffe sind. Zum Beispiel Ranshofen ist so ein typisches Beispiel dafür in der österreichischen Geschichte, und wir erleben immer wieder vergleichbare Schübe, wo gravierende technologische Veränderungen dazu führen, dass das gesamte Gefüge, wie wir mit Technik umgehen, wie wir untereinander umgehen, auf eine neue Ebene gehoben wird. Wenn wir die industrielle Revolution nehmen, gab es jedes Mal Umbrüche, wo auf der einen Seite Innovation mit sehr vielen Visionen gestanden ist, wo sehr viele technologiegetriebene Anwendungen zustande gekommen sind, zum Teil Lebensbedingungen für einen großen Teil der Bevölkerung massiv verschlechtert wurden, und dann im Zuge der Auseinandersetzung dieses großen Teils der Bevölkerung die Rahmenbedingungen wieder so geschaffen wurde, dass halbwegs menschliches Leben ermöglicht wurde. 8-Stunden-Tag war zum Zeitpunkt der Einführung der Industrie eine Utopie. 8-Stunden-Tag ist gesetzlich beschlossen worden in Österreich vor 100 Jahren, hat bis vor kurzer Zeit auch gehalten, und Ähnliches blüht uns jetzt im Zusammenhang mit der digitalen Revolution, wenn man das so will, oder Industrie 4.0, wo es wieder auf der einen Seite sehr flapsig gesprochen ein paar Desperados gibt, die sich die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen selbst gestalten, ohne Rücksicht auf bestehende Verhältnisse auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine enorme Anzahl von Betroffenen, deren Arbeitsplätze potenziell wegrationalisiert werden, statt dass man die Arbeit besser verteilt und gegebenenfalls die Produktion so erhöht, dass diese weißen Flecken auf der Vermögenslandkarte, die ich da vorher gezeigt habe, gefüllt werden.
Kann ich das so kurz zusammenfassen, dass du sozusagen eine naturgegebene Krise siehst, die wir jetzt nach Auferstehen oder nach Einführung einer neuen, Aufkommen einer neuen Technologie erleben?
Also die Frage, ob sie eine naturgegebene ist, würde ich so nicht mit Ja beantworten. Wir stehen vor einer, ob Krise, auch die Frage, ob Krise ist, nicht einfach zu beantworten. Wir stehen vor einem Generationswechsel in den technologischen Möglichkeiten. Die Frage ist, auf der einen Seite, der Wechsel passiert ja nicht von selbst. Die wunderbaren Elektronikbauteile fallen ja nicht vom Himmel, sondern sie werden von Menschen gestaltet, von Menschen entwickelt und auch deren Einsatz wird von Menschen gestaltet und getrieben. Das heißt, die Frage ist, wie gehen wir als Menschen, als gesamte Menschheit damit um? Welche Regulative da für diesen Einsatz gibt es? Von welchen Werten wird letzten Endes der Einsatz getrieben? Sind die Werte, die diesen Einsatz treiben, die Menschheit nach vorne entwickeln? Das heißt, die dafür sorgen, dass die Diagonale, die wünschenswert ist in der Vermögensverteilung, Reichtumsverteilung, in den Lebensstandards einigermaßen erreicht wird? Oder geht es darum, dass andere Interessen massiv dagegen eingesetzt werden? Wenn ich von den Desperados spreche, dann sind das für mich die Leute, die sich die Daten, die zufällig rein technikbedingt irgendwo im Netz herumlegen, aneignen und daraus ein neues Geschäft machen, statt zu fragen, welche dieser Daten darf ich überhaupt verwenden, weil dafür gibt es halt keine Regulative im Moment. Und ich hoffe, dass wir in 20, 30 Jahren oder vielleicht in kürzerer Zeit entsprechend massive Regulative haben, die dafür sorgen werden, dass unsere Vision von Gerechtigkeit, unsere Vision auch von Erhalt der Privatsphäre als Grundlage unserer Vision, unserer Vorstellung von demokratischem Zusammenleben weiterhin möglich sind.
Mit Krise meinte ich einerseits natürlich diese
Desperado. Also es gibt einen Umbruch. Haltung. Wie wir den Umbruch gestalten, wie wir den Umbruch einschätzen.
Es gibt einen Umbruch, der aber auch schon Wirkung hat und die ist unter anderem, dass diese Vermögensaufteilungskurve, die du uns gerade präsentiert hast, in den letzten 30 Jahren nicht besser geworden ist. Im Gegenteil, es hat sich verschärft und zwar ziemlich drastisch.
Ja, aber du hast natürliche Krise gesagt und ich habe gesagt, natürlich ist diese Krise nicht.
Also naturgegeben in dem Sinn, als dass das immer eintritt, wenn eine neue Technologie auf den Plan tritt. Wie seht ihr das?
Entschuldigung, ich war gerade von der
Unaufmerksamkeit auf dem Podium.
Ich war jetzt gerade noch sehr fasziniert davon, der Herbert schafft es jedes Mal, Dinge sehr ausführlich darzustellen. Wir kennen das auch von Vereinstreffen, hinterher sind wir immer alle um 20 Paragraphen schlauer. Könntest du kurz die Frage wiederholen?
Wie seht ihr die Entwicklung, die seit Auftreten der digitalen Technologien oder sagen wir mal seit Verbreitung, weil aufgetreten sind sie in Wahrheit ja schon sehr, sehr, sehr viel früher. Die Dinge haben eine weit längere Geschichte, als gemeinhin angenommen wird, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, sonst wechselt das Podium seine Richtung. Wie würdest du diese Entwicklung beurteilen? Der Herbert meint, dass das eine Krise ist, die mehr oder weniger zwangsläufig auftritt, das meinte ich mit Natur gegeben.
Also erstmal, ich kenne jetzt mit Geburtsjahr 78 keine nicht digitalisierte Welt mehr. Also wir haben schon seit den 60ern Computerisierung und so weiter, Digitalisierung. Von daher kann ich jetzt aus meiner Perspektive vor allem die Beobachtung teilen, dass vor allem die Entwicklung schneller geworden ist, dass sich Entwicklung mittlerweile nicht mehr irgendwie so wasserfallmäßig durchziehen, sondern halt tendenziell eher exponentiell. Und dass es halt schwerfällt, wirklich dann halt auch ja, Schritt zu halten mit allem, was sich jetzt tatsächlich auch an technischer Entwicklung eben tut. Interessant ist natürlich dann halt zu sehen, wie sich das eben bei uns auch gesellschaftlich auswirkt, dass es jetzt mittlerweile eine viel größere Gruppe an Menschen gibt, die rechtsgerichtete Parteien würden sagen, es gibt so viele Zurückgelassene, gesellschaftlich Zurückgelassene, wo einfach viel Bedarf ist, um da tatsächlich noch Schritt halten zu können. Das ist eher eine meiner Beobachtungen, die wir jetzt halt auch im C3W oder halt auch hier mit der Privacy Week versuchen eben zum Teil irgendwie ja, zur Verfügung zu stellen, abzupuffern, wo wir aber halt auch noch ganz viel sehen, dass es, dass wir Teile der Zielgruppe noch gar nicht erreichen können.
Auch das war meiner Ansicht nach nach technologischen Entwicklungen sehr oft der Fall. Also der Buchdruck hat natürlich auch wieder eine Teilung produziert in Menschen, die lesen konnten und alle anderen.
Genau.
Und es hat ein paar Jahrhunderte gedauert, bis sich das ausgeglichen hat.
Ich vermute, die paar Jahrhunderte werden es diesmal nicht mehr werden.
Ich hoffe es. Volker, was meinst du?
Also ich würde gerne mal ein paar Sachen, die auch Herbert aufgeworfen hat, einfach mal kommentieren oder in einen anderen Kontext setzen. Also erstmal schön, dass du nochmal aufgeführt hast, wie die Verteilung auch gerade ist. Und das, was du auch als Zukunftsvision dargestellt hast, ist was, was ich auch unterstütze und wo ich sagen würde, ja, da können wir die Vision schnell hier fertig machen, nämlich alles, was auf der Charta steht von der UN, das setzen wir um mithilfe der Technik und zwar so, dass es gerecht zugeht und dann haben wir die Vision. Auch die ist schon schwer herzustellen. Was aber aufgefallen ist in der Präsentation von Herbert ist, dass wir mit dem, was dort gesagt wird, eigentlich noch in der Vergangenheit leben. Das ist, du sagtest ja Industrie 4.0, das ist das Ende eigentlich der Industrialisierung und noch über Arbeitsplätze und Arbeit zu reden und die Verteilung von Wohlstand kommt noch aus diesem Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Wenn wir aber heute im 21. Jahrhundert Visionen denken müssen, dann müssen wir uns von dem verabschieden, was für diesen Übergang aus dem Mittelalter in das, was noch kommen wird, notwendig ist. Und da vielleicht auch nochmal zu der Frage, sind wir in einer Krise oder nicht? Ich hoffe, dass wir in einer Krise sind, weil das Wort Krise zurzeit leider nur immer negativ konnotiert ist. Das Wort Krise kommt aber eigentlich aus dem Griechischen und wenn man sich das mal im Chinesischen anguckt, dann ist es nichts anderes als eine Gabelung, die einfach bedeutet, du musst dich jetzt entscheiden, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts. Es ist also erstmal nichts Schlimmes, aber es heißt nur, dass du mit dem, was du kennst, nicht mehr weiterkommst. Und ein einfaches Beispiel für eine Krise, die jeder in seinem Leben haben wird, ist zum Beispiel, wenn du mit der Schule fertig bist. Du bist jahrelang jedes Jahr nach dem Sommer dahin gegangen, hast mit deiner Klasse oder einer neuen Klasse neue Lehrer gehabt, aber es war alles klar. Dann hast du einen Schulabschluss und danach hast du eine Krise, weil du gehst nicht wieder zurück auf dieses Schulgelände. Du gehst nicht mehr in den Unterricht zurück, sondern du musst dich entscheiden. Und diese Art von Entscheidung, die kann heißen, ich mache mir ein schönes Leben und hänge erstmal ab oder ich nehme Drogen und werde irgendwo auf die schiefe Bahn kommen oder ich bin sehr strebsam, aber egal wie du dich entscheidest, es ist eine Krise. Im Sinne von, du entwickelst dich weiter, du machst Erfahrung. Also insofern freuen wir uns, dass wir jetzt eine Krise haben, weil das heißt, wir können uns weiterentwickeln.
So. Das ist aber auch der spannende Punkt. Ich hatte jetzt kürzlich mit meiner Mutter eine ganz interessante Diskussion. Und zwar ging es darum, naja, wenn du dann mal ins Rentenalter kommst, sagte sie, das sind jetzt noch so grobe Schätzung 30 bis 35 Jahre, je nachdem, wie sie das Rentenalter noch anheben. Es gibt momentan so viele Faktoren, die auf dem Weg bis dahin jetzt noch Krisen sein können, Gabelungen sein können. Ja? Jemand drückt auf den roten Knopf, momentan relativ wahrscheinlich. Klimaerwärmung, die Wahrscheinlichkeit für Naturkatastrophen steigt ja momentan auch quasi exponentiell schon bald. Dann gibt es noch die Sache mit dem Rentensystem, das jetzt schon nicht mehr funktioniert. Das wird sich wahrscheinlich in 30 Jahren nicht eingerenkt haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch eine Rente bekomme, so wie der Herbert das jetzt vielleicht auch noch kennt oder meine Mutter, die ist relativ gering. Ja? Das heißt, ich mache mir einfach mal gerade gar keine Gedanken darum, um meine Rente, ja? Weil einfach dazwischen so viele Gabelungen noch sind. Ja, zwischen jetzt und in 35 Jahren. Da ist jetzt allerdings auch die Frage, wie ich jetzt eine Krise bewältigen kann, die eigentlich jetzt für mich besteht, die aber erst in 35 Jahren dann letztendlich zu lösen ist.
Darf ich, weil du direkt auf mich eingestiegen bist, noch einen zweiten Teil bringen, der sowohl das, was du sagst, als auch das, was Herbert gesagt hat, nochmal ein bisschen in den Kontext rückt. Wir reden hier immer noch von Geld und Arbeit, was tradiert ist. Aber wenn wir jetzt nach vorne denken, dann sollten wir noch mal kurz gucken, wo wir sind und was sich eigentlich ändern wird und muss. Und das ist nicht, wer hat noch Arbeit, wer hat noch Wohlstand etc., sondern das Optimieren von Arbeit ist gar nicht das Thema, weil das System, wie es gerade funktioniert, das regelt auf Gewinnoptimierung, egal wo. Aber die Frage ist ja, wo ein zukünftiges System, wo du alles automatisieren kannst, nicht nur um eben eine Gewinnoptimierung zu machen, sondern vielleicht auch eine Ressourcenoptimierung im Sinne von, ich erhalte die Ressourcen, ich erhalte die, die Umwelt. Dann ist die Frage, was könnte denn die neue Regelgröße sein? Weil das Thema Grundeinkommen wird in den letzten Jahren immer häufiger diskutiert. Und interessanterweise, seit 2 Jahren ist Karl Marx mit dem Kapital wieder en vogue, aber nicht wegen dem Kommunismus, sondern mit der Frage, sind wir eigentlich jetzt am Ende des Kapitalismus oder der kapitalistischen Gesellschaft angelangt? Und wenn man sich jetzt dazu auch noch solche Filme anguckt, wie diese von dem Opitz jetzt dieses Jahr zum Thema System Error, wo einfach auch die, die in dieser Marktwirtschaft leben, nicht wissen, wie es weitergeht, die Entscheidungsträger und Experten da, ist die Frage, was ist eigentlich dieser neue Wert, auf den wir versuchen, unsere Gesellschaft auszurichten? Und meine Zukunftsvision, ganz spontan, für eine die Technik nutzende Gesellschaft ist nicht, wie optimiere ich den Wohlstand, sondern wie optimiere ich die Zufriedenheit und das Glück von allen Menschen. Dass ich eine Gleichverteilung oder eine bessere Verteilung hinbekomme, keine Frage. Aber auch Leute, die Geld haben, sind unglücklich. Also für mich wäre eine Regelgröße, wo auch die KI uns hinregeln soll, mach mich glücklich. Ja? Ob das jetzt ein Bluetooth-Dildo ist oder ob das einfach 5 tolle Ausstellungen sind oder ob der mich einfach antreibt, dass ich mich endlich mehr bewege, ist mir völlig egal. Aber mach mich glücklich. Das wäre für mich das Ziel, dass möglichst viele Menschen zufrieden und glücklich werden. Wenn das der Regelkreis ist oder die Regelgröße, wäre das meine Zukunftsvision.
Das verhindert auch relativ viele Kriege wahrscheinlich.
Tolle Krise, ne?
Aber das klingt jetzt schon ein wenig nach der Erwartungshaltung, dass Technik in der Lage wäre und Technologien in der Lage wären, Probleme zu lösen. Ich denke nämlich auch soziale Probleme. Ich denke, sie können ein Hilfsmittel dabei sein. Aber wann immer ich beobachtet habe, dass Menschen sich von Computern eine Lösung erwartet haben, bestehender Probleme, ist das eigentlich bis jetzt nie dann der Fall gewesen.
War aber auch jetzt nicht hier gesagt. Es ging um eine Zukunftsvision, es ging nicht um eine Technologievision.
Naja, der Satz, du AI, mach mir mal, hat mich in diese Richtung gelenkt.
Naja, also wir hatten das gestern Abend noch beim Speakers Dinner ein bisschen diskutiert, dass wir in den nächsten Jahren ein großes Problem haben werden, weil das Thema Wahrheit und was kann ich noch als Realität ansehen und wem kann ich noch trauen, in den nächsten Jahren noch problematischer werden wird. Momentan haben wir ja das Thema, welcher Textinformation kann ich noch trauen. Wenn wir aber wissen, dass du jetzt Stand heute Stimmen klonen kannst mit einem kleinen Audio-File, wenn du in der Lage bist, eine KI als Telefonstimme einzusetzen, um, ich sag mal, einen Platz im Restaurant zu bestellen, und wenn du weißt, dass halt die KIs auch in der Lage sind, deine Meinung entsprechend zu beeinflussen, das ist auch Stand der Technik, plus die Möglichkeit, dass man halt Köpfe in Videos praktisch austauschen kann, nur wenn man das Bildmaterial des Kopfes hat, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwann Audionachrichten und auch Videonachrichten individuell gefaked werden können. Und wenn das der Fall ist, ist die Frage, was in der digitalen Welt, was dir als Information zukommt, ist noch vertrauenswürdig. Und wenn dann alles in Frage gestellt wird, auch wie du es sagst, traue keiner Autorität, aber traue keiner Nachricht mehr, weil jede Nachricht könnte gefaked sein, jeder auch vertraut sich anhörende Anruf könnte ein Bot sein, jeder mir persönlich auf dem Schirm sichtbare Mensch könnte einfach nur drüber gecaptured sein. Was mache ich denn dann auf einmal? Ziehe ich mich dann aus der digitalen Realität zurück? Also
Darf ich kurz darauf eingehen? Erstens einmal, ich glaube, wir sind uns darüber einig, wir brauchen nicht über mit den Begriffen der Vergangenheit sprechen, da bin ich vollkommen bei dir. Es geht darum, gutes, erfülltes Leben für alle zu erreichen. Ja, die Vermögensverteilung ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, in der Realität, in der derzeitigen Realität, was wesentlich daran hindert, das heute zu erreichen oder dass wir es eben heute nicht erreicht haben. Der zweite Punkt ist, selbstverständlich sehe ich Technologie im Sinne von positivem Technologieeinsatz, dass die Menschen Technologie verwenden wie Werkzeuge. Das heißt, um ihre eigene Arbeitsleistungsfähigkeit signifikant zu erhöhen, als Denkzeuge, die sie beim Strukturieren, beim Bilden, Herausbilden von Gedanken, Umsetzen von Ideen unterstützen. Und Der dritte Punkt ist, das sind Probleme, die derzeit, oder nicht nur derzeit, sondern immer zunächst auf der sozialen Ebene zu lösen sind. Ja, wir können heute unheimlich viel Technik einsetzen. Nicht alles von dem, was wir unseren Technik zur Verfügung steht, ist zulässig. Noch viel weniger als das, was zulässig ist, ist wünschenswert. Und es geht darum, die Vision zu entwickeln, dass wir in Zukunft die Technik, Technologie im wünschenswerten Sinn, im Sinne von erfülltes Leben für alle, als Globalbegriff stärker unterstützt kriegen. Und in diese Richtung müssen wir versuchen, Technologie, Technik zu entwickeln, zu begrenzen, gegebenenfalls zu regulieren, auch wenn das Wort sehr negativ behaftet ist, aber wirklich zu regulieren und zu sagen, wofür darf ich Technik einsetzen, wofür darf ich sie nicht einsetzen, wie darf ich Technik einsetzen, immer mit diesem Globalziel Zufriedenheit, erfülltes Leben für alle.
Zur Zulässigkeit würde ich auch jetzt noch den Begriff der Zuverlässigkeit dazugeben, weil zum Beispiel bei Algorithmen, ich meine, inzwischen ändert sich meine Position, weil ich merke, es entwickelt sich so eine Art Reflex, auf alles hinzuhauen, was Algorithmus heißt. Und das geht schon in Richtung einer Maschinenstürmerei. Das würde ich so jetzt auch nicht sehen, aber auf der anderen Seite bin ich schon recht skeptisch über die praktischen Einsätze einer Technologie, die aus meiner Sicht alles andere als ausentwickelt ist und zuverlässig.
Ja, und meine Vision geht eben davon aus, dass das im Rahmen der Zulässigkeit zu regeln ist. Wann darf ich Algorithmen mit welchen Zielrichtungen einsetzen? Wann darf ich sie nicht einsetzen? Welches Maß an Transparenz muss gegeben sein, dass sie überhaupt eingesetzt werden? Das ist für mich diese Frage Gestaltung, in dem Fall der Zulässigkeit.
Bei Zuverlässigkeit sind wir allerdings auch noch bei dem Thema, wie lange sind uns die Technologien, die wir aktuell haben, tatsächlich noch erhalten? Ja, wenn wir jetzt tatsächlich von einem anderen Szenario ausgehen, das wir vorher gerade noch nicht hatten, die Wahrscheinlichkeit eines 2 Wochen langen Blackouts und welche Systeme können überhaupt hinterher wieder hochgefahren werden, welche sollen und wollen wir dann auch wieder hochfahren. Wenn wir das jetzt auch nochmal mitdenken und sagen, okay, vielleicht haben wir einfach nach einem solchen Einschnitt, der ich glaube für unsere Gesellschaft oder Gesellschaften, die wir aktuell haben, ein sehr großer sein würde, was hätten wir hinterher tatsächlich noch zur Verfügung? Aber wenn wir einfach mal jetzt von dem ausgehen, was wir aktuell haben und den durchaus wahrscheinlichen Fall eines Blackouts ausklammern, können wir natürlich von dem jetzt bisher vorhandenen natürlich weiterdenken. Aber ich würde halt nicht ausschließen, dass das passiert. Es ist halt einfach, die Wahrscheinlichkeit ist da. Also.
Ich würde noch gerne einmal zurückgehen. Was du da vorhin konstatiert hast, ist der völlige Verlust jedes Vertrauens. Also wenn man das konsequent weiterdenkt, was du da meines Erachtens zu Recht beschrieben hast, steuern wir auf eine Welt ohne Vertrauen zu. Das ist jetzt, da sind wir jetzt in die Dystopiefalle getappt. Kannst du uns da auch wieder herausholen?
Ja, also ich habe jetzt einfach nur mal zusammengeklickert, was du an Technik gerade verfügbar hast. Gut, das wird vielleicht jetzt nicht in der Form in den nächsten 12 Monaten da sein, aber vielleicht in 24. Die Frage ist jetzt, wenn wir wissen, dass sowas kommt und auch andere Sachen kommen, was brauchen wir eigentlich? Und es ist ganz klar, dass die Technik auch uns beeinflussen wird. Und das muss nicht unbedingt negativ sein. Man kann daraus natürlich eine Dystopie machen, indem ich einfach jetzt hingehe und sage, okay, in der Antike gab es Panem in Circenses, also Brot und Spiele, halt einfach die große Masse ruhig und mach einfach das, was du willst. Man könnte natürlich jetzt mit Hilfe dieser Steuermethoden, um Menschen zu kontrollieren und nicht nur Maschinen, weil am Ende des Tages ist das, was jetzt gerade digital gebaut wird, ein großes Steuersystem, um Menschen zu steuern oder zu kontrollieren. Kontrolle ist das bessere Wort dafür und wir sehen in China, dass es auch genau so eingesetzt wird. Das Gemeine ist nur, die Technik ist inzwischen in der Lage, es so perfide zu machen, dass wir es nicht mehr mitbekommen und sogar noch Spaß dran haben. So, und jetzt kann man überlegen, sollte man diesen Trend nicht nutzen, um im Zweifelsfall damit auch die Menschen dahin zu bringen, dass sie ihre Fähigkeiten, sowohl Toleranz als auch Freiheit, als auch ihren Verstand zu gebrauchen, weiterentwickeln, weil das, was wir jetzt zurzeit Algorithmen nennen, dazu führt, dass sie stimuliert werden, dieses zu machen. Und wenn sie dann weit genug entwickelt sind, dass wir sie dann aus dieser individuellen Filterblase raus holen und in die wirkliche Freiheit entlassen. Weil momentan hast du eher, so wie sich heute unser Leben darstellt, hast du eigentlich eher eine Art von Pseudo-Freiheit. Du bist nicht so frei, wie du denkst, weil dein Verhalten wird beeinflusst und es wird auch beeinflusst, wenn du im Internet irgendwas machst, weil die Psychologie das Marketing so stark unterstützt, dass du praktisch immer in bestimmte Richtungen gelenkt wirst. Und du musst schon ziemlich sensibel sein, um nicht manipuliert zu werden. So. Und vor dem Hintergrund wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, eine Manipulation im Sinne von einer Förderung von Talenten zu machen, sodass du dich individuell entfalten kannst. Und das wäre, wenn du so willst, die Utopie zur Dystopie, dass eben jeder Mensch, egal wo er ist, ob er in der Sahelzone sitzt, in Bali, in der Antarktis, in Kanada oder sonst wo, in die Lage versetzt wird, weil er im Internet ist, ob mit dem Smartphone oder sonst wie, durch so eine Art von individuellem Coaching dazu gebracht werden, seine Fähigkeiten voll zu entfalten und seinen Interessen, die er auch hat, entsprechend nachzugehen und vielleicht auch Sachen entdeckt, die er selber nie entdeckt hätte, einfach weil die Technologie ihm den Zugang gibt, diese Sachen auszuprobieren. Ob das jetzt beim Sport ist als Unterstützer, der dich zu körperlichen Leistungen antreiben kann oder zu intellektuellen, ist dabei völlig egal. Das wäre jetzt einfach mal, wie man damit anders umgehen könnte. Aber ich denke, wir brauchen noch was anderes. Wir brauchen was, was das Thema Werte im Leben angeht, eine Verschiebung. Ihr redet immer noch von dem Thema, das müssen wir für die Arbeit optimieren und unsere Sicherungssysteme. Ich glaube, dass wir dafür eigentlich alles haben und Arbeit wird nicht mehr den Wert in Zukunft haben werden. Ich glaube, was die Menschen viel mehr brauchen in der ersten Welt, was in der dritten noch stärker vorhanden ist, ist das zwischenmenschliche Miteinander, in den Arm genommen werden oder auch der zwischenmenschliche Austausch. Und durch die Digitalisierung geht der dir verloren. Und sowas wieder als Wert zu finden und auf einmal eine Verschiebung zu haben, dass das menschliche Miteinander einen größeren Wert bekommt als irgendeinen Status, den du hast. Das sind Sachen aus meiner Sicht, die in eine Zukunftsvision reingehören, weil sonst irgendwann auch die Welt auseinanderfliegt.
Hast du den Eindruck, dass die Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation durch die digitalen Technologien weniger geworden ist? Also ich habe eigentlich den umgekehrten Eindruck, dass sie mehr geworden ist, dass auf verschiedensten Kanälen kommuniziert wird, dass E-Mail auch eine Renaissance des Briefschreibens teils gebracht hat und dass wir vor allem global kommunizieren können. Also das Problem habe ich weniger. Ich sehe eher tatsächlich eben das Problem dieses Vertrauensverlustes. Wobei natürlich auch die Frage ist, wie weit ist das eigentlich nur ein Erwachen? Wie weit waren früher tatsächlich Nachrichten vertrauenswürdiger? Und das ist, glaube ich, schon zweifelhaft.
Also wir haben jetzt so in Erinnerung an meine eigene Schulzeit, ja, also ich komme jetzt halt auch vom Land, wenn wir dann nach der Schule nach Hause gekommen sind, haben wir noch 2 Stunden hinterher mit der Freundin telefoniert. Ja. Wir waren halt nicht in derselben Stadt, sondern heute machen das die Kinder oder die Jugendlichen eben dann per Messenger. Ja? Das Verhalten an sich hat sich ja nicht geändert. Also insgesamt das Verhalten von uns Menschen hat sich eigentlich seit Höhlen und Keulen nicht sehr verändert.
Na, wenn ich kurz hineinwerfen darf, also 2 Stunden telefonieren war, als ich in diesem Alter war, nicht finanzierbar. Also da haben dir die Eltern...
du hast aber nur knapp Vorsprung. Bitte? Du hast aber nur knapp Vorsprung.
Bisschen.
Nein, aber jetzt im Ernst, also wir haben dieses Bedürfnis für Kommunikation, für Informationsaustausch, das hat sich nicht geändert. Es haben sich nur die Kanäle geändert, die wir jetzt benutzen und die werden sich auch in Zukunft noch ein paar Mal ändern, je nachdem, was dann halt gerade in ist. Aber wo du auch ganz recht hast, Volker, jetzt, dass die Glaubwürdigkeit kontinuierlich untergraben wird. Ich kann ja schon eine E-Mail absenden mit dir als Absender, ja, oder mit wem auch immer. Wenn ich jetzt eine E-Mail-Adresse von dir weiß, kann ich halt mit deinem Absender einfach an wen, was weiß ich nicht, wen halt alles E-Mails schicken und es ist quasi nicht nachvollziehbar, dass diese E-Mail nicht tatsächlich von dir stammt, außer du verwendest halt wirklich elektronische Signaturen dabei, ja. Aber wer tut das heutzutage schon, außer einigen Menschen hier im Raum wahrscheinlich? Also, sonst noch wer? Ja, genau. Siehst du, also deine kann ich doch nicht fälschen. Aber du hast halt einfach durch die Kanäle, die wir mittlerweile nutzen, einfach eine Vielzahl an Möglichkeiten, diese Nachrichten tatsächlich auch zu fälschen oder halt zu unterwandern in irgendeiner Art und Weise. Von daher ist es tatsächlich interessant, sich anzuschauen, okay, wie kann ich denn verifizieren, dass ich jetzt wirklich gerade mit meiner besten Freundin Linda telefoniere oder WhatsAppe oder was auch immer. Wie kann ich verifizieren, dass diese Einkaufsliste gerade von meiner Mutter kommt, ne, oder was auch immer.
Oder dass Donald Trump dieses und jenes wirklich gesagt hat. Ich erinnere nur an dieses Video im Internet, wo Barack Obama, ja, natürlich nicht er selber, aber ja, es sieht schon sehr echt aus, erstaunliche Dinge von sich gibt.
Genau, aber wenn das fängt ja halt wirklich im ganz kleinen privaten Kreis an, ne, und geht dann halt wirklich bis zu politischen Funktionsträgern hoch. Ne, das ist... und das kann man halt auch nur sensibilisieren, wenn es halt wirklich auf einen privaten Kreis runterkommt. Sonst verstehen es Menschen oft nicht.
Darf ich kurz das Podium anhalten? Es gibt eine Wortmeldung aus dem Publikum.
Was ich mich dabei frage, dass Dinge gefälscht werden, das gibt es schon seit Jahrhunderten. Man weiß, dass es etliche Dinge gefälscht gibt. Früher gab es Siegel und so weiter. Muss ich zu 100% wissen, diese Nachricht ist jetzt tatsächlich richtig? Also zum Teil gibt es es natürlich, aber meiner Meinung nach dieses Ausgehen von, das muss ja richtig sein und das kann ja nicht sein, dass das eine Falschmeldung sein kann, ist etwas, das ist in den letzten ein paar Jahren aufgetreten, aber wir hatten in den letzten Jahrhunderten dasselbe Problem, aber wir haben es nicht so hoch gespielt.
Also ich glaube, wenn Trump spontan irgendwie den Weltfrieden verkündet und mit allen Frieden geschlossen hat, sämtliche Waffenlieferungen von A nach B unterbindet, würde ich auch nicht nachfragen. Sarkastischer Kommentar am Rand, Entschuldigung.
Naja, du würdest ja bald merken, ob es stimmt oder nicht. Du wolltest was sagen,
ja,
dazu,
glaube ich. Und zwar, ja, wir kommunizieren mehr, aber es wird nicht viel gesagt. Also auch in Berlin wird viel verbal geredet, aber es gibt nur wenige Menschen, die was zu sagen haben. Das meiste ist belanglos. Und was ich eigentlich beobachte, weil du hast gefragt, wie ist das mit der Kommunikation? Du siehst, dass Menschen verstärkt auf diese Partnerschaftsplattformen gehen, weil sie vereinsamen und sie suchen da den Kontakt, den sie in der wahren Welt nicht mehr hinbekommen. Und deswegen gehen sie auch in die sozialen Medien, weil sie dort versuchen, die Anerkennung zu kriegen, die sie teilweise auch nicht mehr in ihrer natürlichen Umgebung bekommen. Und das war das, was ich meinte mit den Menschen wieder helfen, glücklicher zu werden. Weil es ist einfach ein Fakt, das ist biologisch belegt, dass der Mensch körperliche Berührung braucht, um glücklich zu sein. Und Menschen, die vereinsamen, die werden sehr schnell depressiv, weil ihnen einfach diese menschliche Berührung fehlt. Das siehst du auch in Altenheimen und sonst wo. Das heißt, wir müssen eigentlich auch gucken.
Und an der Anzahl der Hunde in den Haushalten, in den Städten.
Ja, also von daher, das war schon ziemlich ernst gemeint mit, du musst die Menschen glücklich machen. Weil wenn du halt nur noch in deiner digitalen Welt lebst, du kannst die Biologie, die du noch bist, nicht verleugnen. Und die wird sich irgendwann dann übers Unbewusste widerspiegeln. Und deswegen glaube ich, die Zukunftsvision kann nur bedeuten, dass die Technik uns hilft, dass die Menschen nicht nur Wohlstand haben, sondern auch zufrieden sind. Und die Vita Beata mit Seneca würde ich sagen, bringen sie erstmal dahin, dass sie zufrieden sind und Tranquilitas haben und dann mach sie Beata. Aber in der Reihenfolge.
Aber siehst du diese Gefahr der Vereinsamung? Ich meine, ich sehe das seit Mitte der 90er, als die ersten Chatrooms aufgetaucht sind. Was haben sie getan, sofern sie in derselben Stadt waren? Sie haben Treffen im Realraum veranstaltet und wie ich auch beim Besuch der Privacy Weeks sehe, wenn es das Bedürfnis nach Rückzug gäbe, säßen die Leute alle am Stream und keiner mehr hier. Das war durchaus nicht der Fall, ganz im Gegenteil, glücklicherweise.
Na, ich glaube, das, was Volker vorher beschrieben hat, ist eine andere Frage, nämlich, dass es offene soziale, nicht gelöste soziale Probleme gibt, die durch Technik ersetzt werden, aber nicht gelöst werden. Gut, und das, was wir brauchen, ist die Lösung auf der sozialen Ebene. Wie gehen wir mit Außenseitern um? Wie gehen wir mit alten Menschen um? Wie gehen wir mit Behinderten um? Wie lassen wir zu, dass Kinder laut sind in den Parks? Das sind die Fragen, die wir eigentlich mit angehen müssen, mitsehen müssen.
Genau. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema, weil wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet in Technik wieder und Sozialdiskussion. Wie muss denn wirklich mal eine Vision aussehen, die über unsere aktuellen Probleme hinausgeht? weil das, was du so schön gezeigt hast, sind die aktuellen Probleme und die aktuellen Fragestellungen. Aber wenn wir jetzt wirklich nicht nur ein Zukunftsbild, was du gezeigt hast, was erstrebenswert ist, sondern eine Utopie oder eine Vision für danach mal denken wollen, dann muss man ein bisschen über das hinausdenken, was momentan System ist. Ob jetzt Gesellschaftssystem, Ökosystem, Techniksystem. Und das heißt, was ist, wenn unsere Marktwirtschaft so nicht mehr funktioniert, weil die Optimierung einfach irgendwann heiß läuft? Was ist, wenn die Ressourcen nicht mehr funktionieren? Und mal zu überlegen, was das bedeutet, das ist eigentlich für mich das Spannende, auch was wir jetzt diskutieren könnten.
Ja, an dieser Stelle möchte ich auch ins Publikum fragen, ob es da weitere Wortmeldungen? Ja, gibt es. Der übliche Verdächtige.
Danke trotzdem, dass ich immer noch darf.
Mit Vergnügen.
Nur die Frage jetzt noch, ich denke immer, auch wenn wir technologisch schauen, was in letzter Zeit passiert ist und was wir für Tendenzen sehen, ist ja die Vernetzung ein Riesenthema und das wird sich wahrscheinlich auch weiter fortsetzen. Und daher sind für mich viele der Konzepte, die diskutiert werden, fast obsolet, habe ich das Gefühl, weil wenn wir das weiterdenken, was gerade passiert, dann führt das letztendlich dazu, dass praktisch wirklich alles vernetzt ist mit allen Problemen, die es macht. Und dann können wir nicht mehr von einzelnen Institutionen oder Individuen sprechen, sondern wir sprechen eigentlich von einer Art Hive-Mind, also Kollektivbewusstsein. Und das ist das, was mich mehr und mehr zu denken gibt, weil ich sage, okay, das ist bereits eine ganz andere Kategorie von Problemen, das wir da haben. Sind wir darauf vorbereitet? Haben wir Gedanken darauf verschwendet? Für mich scheint es so, dass das sehr realistisch ist, dass etwas in diese Art kommt. Wenn wir nicht uns zusammenbomben, werden wir in so einem Szenario enden und nicht unbedingt darin, dass wir einzelne Individuen verbinden.
Max? Naja, also dieses Bewusstsein, da wissen wir noch gar nicht, wie das funktioniert. Von daher, das wird es vielleicht weniger sein, aber ein Zusammenschluss aller Informationen, die du nutzen kannst, um damit zu steuern, das wird bestimmt kommen. Und die spannende Frage ist, wer ist derjenige, der die Regelgröße für den Steuerkreis bestimmt? Wem gibst du die Macht, für so ein System zu sagen, das ist jetzt die Regelgröße? Und ich glaube, das ist das, wo wir darauf hinarbeiten müssen. Wir müssen, solange es noch die Möglichkeit gibt, dafür sorgen, dass die Institution, die das bestimmt, zum Wohle aller, zum Wohle aller ist organisiert und dass wir dort auch nie eine Art von Manipulation reinbekommen, weil dieses chinesische System mit den Sozialpunkten wäre, wenn halt nicht das System so für unsere Verhältnisse unfrei wäre, etwas, wo du sagen könntest, okay, das ist ein Ansatz, da könnten wir mal drüber nachdenken. Aber allein schon aus der Angst, dass jemand so ein System missbrauchen kann, sind wir dagegen. Und die spannende Frage wäre, könnte man eine Lösung generieren, wo dieses vermieden wird?
Nur vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns da verstanden haben. Vielleicht einfach als Sinnbild, wer das Star Trek kennt, kennt wahrscheinlich die Borg und die gelten ja als die Bösen dort. Und dort geht es nicht so sehr darum, dass es, ich meine, okay, bei der Serie ist es so, dass das ein gemeinsames Bewusstsein ist, aber die Idee für mich war eher, dass wir lauter Individuen sind, die vernetzt sind, die niemals ohne dieses Netzwerk unterwegs sind, also ständig verbunden sind, auch ohne künstliche Geräte in der Hand zu haben.
Da jetzt direkt darauf geantwortet, wir denken immer nur sehr menschlich, wenn wir über unseren Planeten nachdenken. Aber im Grunde genommen, wenn du die Algorithmen und die Mustererkennung mal einsetzt, um vielleicht tierisches Verhalten in Kommunikation, die wir verstehen, zu überführen, könntest du auch sagen, dieses Borg-Szenario für die Menschheit erweitern wir einfach auf die anderen Lebewesen und Spezies unseres Planeten und dann kriegst du auf einmal sowas, du kannst es Metabewusstsein, morphologisches Feld oder sonst wie nennen, wo auf einmal die Gefühle, Bedürfnisse sämtlicher Individuen aufgenommen werden und im Zweifelsfall berücksichtigt werden, sodass ein fundamentaler Tier-, Naturschutz oder sonst was in der Form gar nicht mehr existiert, weil nämlich diese Geschöpfe einfach auch mit uns kommunizieren und sagen, das und das ist unser Bedürfnis und wir eigentlich die ganze Zeit an was völlig Falsches gedacht haben, weil wir eine Ideologie nur verfolgt haben. Also das wäre eine Erweiterung von so einer Vision.
Die Individualisierung ist ein weiterer Punkt, den ich beobachte. Das hat eine ganz neue Qualität bekommen. Einerseits dahingehend, dass sich sozusagen, ich würde mal sagen, doch ganze Marktplätze sozusagen auf Einzelpersonen beschränken, in dem Moment, wo ich maßgeschneiderte Preisangebote bekomme und ich die auch gar nicht mehr vergleichen kann. weil mein Freund, der in einem anderen Stadtteil wohnt, einen anderen Rechner hat, eventuell beim selben Reiseanbieter zum Beispiel, einen ganz anderen Preis erhält. Auf der zweiten Seite ist eine Medaille mit mehr als nur zwei Seiten. Ist auch das, was Felix Stalder und Katja Meyer gestern thematisiert haben in ihrem Talk, nämlich, dass wir sehr oft einer Scheinindividualisierung ausgesetzt sind. Es wird gesagt, okay, du hast Datensouveränität, die Daten sind deine Daten, was auch bedingt, dass alle anderen Daten, die nicht dir gehören, jemand anderem gehören, auch ein wichtiger Punkt. Und du sozusagen ja die Möglichkeit hast, die 798 Tracker auf dem Website dir anzeigen zu lassen und dann auszuwählen, welchen davon du zulässt oder nicht. Dieselbe Mechanik auch bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, End-User-Licenses etc. Also da wird uns eigentlich vorgegaukelt, wir haben eine individuelle Entscheidungsmöglichkeit, die so gar nicht existiert, es sei denn, ich ziehe mich in die digitale Einsiedlerhöhle zurück.
Kurze Frage, hast du sie auch ohne Digitalisierung schon gehabt?
Was, die Einsiedlerhöhle?
Naja, also bevor die Digitalisierung in den 90ern richtig anfing loszulaufen, warst du da wesentlich freier, weniger manipulierbar, weniger manipuliert?
Ha, das ist eine gute Frage. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Allerdings war die Wahrnehmung auch eine andere. Und auf der einen Seite, ja doch, irgendwo war ich es schon, weil es gab viel mehr unbeobachtete Lebensbereiche. Ich gehöre einer Generation an, die in der Schulzeit noch nach Hause kam, die Hausaufgabe gemacht hat oder auch nicht, aber dann irgendwann einmal die Tür hinter sich zugemacht hat, den Haushalt verlassen hat und weg war. Da gab es kein Handy. Und insofern gab es seitens der Eltern auch gar keinen Gedanken, uns da jetzt rund um die Uhr überwachen zu wollen, weil die Möglichkeit nicht gegeben war. Und insofern sind die gesellschaftlichen Freiräume schon weniger geworden, ein individuell gestaltetes Freizeit.
Das war nicht Freizeit, wir haben über Manipulation geredet.
Herbert, ja, du wolltest noch, ne? Also die Frage Manipulation, Manipulationsmöglichkeit ausbrechen aus dieser Manipulation war in der Vergangenheit wesentlich schwieriger als heute. Ich kann heute sagen, ich trage die britische Enzyklopädie in der Westentasche spazieren, kann jederzeit nachschauen, wann mir irgendwelche Begriffe oder Themen anders sind. Ein qualitativer Gewinn an Zugang zu Information, zu Wissen, der unendlich groß ist im Vergleich zur Vergangenheit, weil eine britische Enzyklopädie mit 40 Bänden hat sich kaum wer vom Platz her ins Wohnzimmer stellen können, schon gar nicht vom Geld her, schon gar nicht, dass er die Möglichkeit hatte, dort nachzuschauen. Ich habe heute auf meinem Handy einen RSS-Reader laufen, der ungefähr 25 internationale und nationale Medien nur nach Überschriften scannt und ich kann mir das anschauen. Und wenn ich Fragen habe, dann gibt es eine oder andere Suchmaschine meines Vertrauens, die mir weiterhilft. Das heißt, das Ausbrechen aus diesem Rahmen, der manipuliert, ist signifikant leichter geworden. Ob ich es anwende oder nicht, ist meine subjektive individuelle Entscheidung. In meiner Generation oder ich für mich habe gelernt, ich will nicht im Rahmen bleiben, sondern ich möchte die Rahmenbedingungen verändern und daher muss ich mich außerhalb des Bilderrahmens stellen und darf das, was mir angeboten wird, zwar durchaus punktuell annehmen, aber ich muss immer hinterfragen, wer mit welchem Interesse, mit welchem Hintergrund schickt mir diese Nachricht. Und das gehört für mich zu den Dingen, die ich zum Teil mühsam gelernt habe, aber in der Zwischenzeit begriffen habe. Und ich glaube, diese Information, dieses Verhalten ist etwas, was zunehmend wichtiger wird.
Ganz kurzer Reflex darauf, genau das, was du beschreibst, ist das, was wir eigentlich brauchen als zweite oder digitale Aufklärung. Wir brauchen eine digitale Souveränität als Individuum, nämlich das ist das, wofür die Privacy Week steht, und auch als Gesellschaft oder Staat. Und im Grunde genommen ist das auch der Grund, warum wir vor einem Jahr das Buch Digitale Souveränität rausgegeben haben, um eben auch den Leuten klarzumachen, dass das, was Herbert jetzt sehr schön nochmal erklärt hat, eigentlich das ist, worum es geht. Dass wir halt an einem Zeitalter stehen, wo wir noch nicht wirklich mündig genug sind, das, was die Technologie uns heute bietet, die ganzen Informationen, die mir zur Verfügung stehen, aber auch die ganzen Gefahren, die dort hinter sind, wirklich mündig auch zu entscheiden und damit umzugehen. Da sind wir noch nicht. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt eine neue digitale Aufklärung oder Aufklärung 2.0, aber das ist mehr so Buzzwording, also wirklich die nächste Phase der Aufklärung, um eben Gesellschaft mit Technik mündig leben zu können. Und das ist eigentlich das, was wir auch in den nächsten Jahren gemeinsam gestalten müssen.
Wir haben noch eine Wortmeldung aus dem Publikum.
Ich wollte so mal, also ganz groß zum Thema, auch wie ich gesagt habe, so Visionen, Zukunftsvisionen von diesen Dingen und auch Aufklärung und solche Dinge. Ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das sind alles sehr, sehr europäische Konzepte. Das sind Konzepte, die bei uns halt wichtig sind. Ja. Also was mich einfach interessiert ist, gibt es jetzt von eurer Seite, weil ich weiß es nicht, wie schauen Zukunftsvisionen in ganz anderen kulturellen Kontexten aus? Ja, gibt's da Forschung, gibt es da Ideen dazu, gibt es da Romane dazu? Wie schaut, keine Ahnung, Cyberpunk in Südindien aus? Wie schaut Cyberpunk auf den Philippinen aus? Ja, irgendwie solche Dinge, also das ein bisschen sehe ich halt das Problem damit, man hat, also manchmal habe ich so das Gefühl, es ist schon wieder so ein ganz kleiner Tick von neuem Imperialismus, dass Europa und Amerika wissen, wie es besser geht. So, und die anderen, die sind noch nicht so weit, weil die haben ja die ganze Technologie noch nicht, deshalb reden wir jetzt mal drüber.
Also ich möchte das, was du angeschnitten hast, bewusst ergänzen. Wir müssen uns auch die Frage stellen, welche Teile dieser Kultur können wir für uns übernehmen? Es ist ja nicht so, dass wir als Europäer singulär auf der Welt sind. Ja, es gibt Kulturen, die deutlich älter sind als bei uns. Ja, bei uns haben wir Hexen verbrennt vor 500 Jahren. Es gibt Kulturen,
nein, bitte, das ist noch einmal 100 Jahre her. Das, aber,
nicht einmal. Ja, es gibt Kulturen, die 3000, 5000 Jahre Geschichte haben. Ja, warum sind wir nicht bereit und in der Lage, Teile davon, nämlich die relevanten, für alle Menschen relevanten Teile davon zu übernehmen? Zum Beispiel Bewertung von Veröffentlichungen nach der Anzahl der Kopien, die angefertigt werden, wie es die Chinesen machen.
Vielleicht eine kurze Anmerkung dazu. Die Haltung zur Digitalisierung oder Technisierung ist natürlich von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und in dem erwähnten Band Digitale Souveränität, den ich auch gestern kurz an der Wand hatte, da gibt es ein Kapitel von einer Kollegin, die hat mit einem weiteren Kollegen zusammen geschaut, wie andere Kulturen die Digitalisierung wahrnehmen und damit umgehen. Und das unter anderem China als ein Beispiel, wo die Art, wie die Chinesen auch Technik wahrnehmen und nutzen, einfach mal beschrieben wird. Und das ist völlig anders als bei uns. Oder wenn du nach Estland gehst, die Esten haben auch eine ganz andere Einstellung zum Thema Digitalisierung und Nutzung der Digitalisierung. Die werden auch teilweise in Europa immer als die Vorzeige-Europäer gezeigt. Man muss aber auch da wieder sehen, das ist eine kulturelle Geschichte, weil für sie die Digitalisierung gleichbedeutend ist mit der Unabhängigkeit vom damaligen sowjetischen Reich. Und das ist einfach was, da muss man einfach gucken, was ist der kulturelle Kontext. Am Ende des Tages aber ist die Diskussion, wofür die Technik global eingesetzt wird, weil die Vernetzung ist global, auch wenn du sagst, ich sperre Webseiten, aber die Vernetzung ist da und die Frage ist, wofür setzen wir sie ein, weil die Algorithmen und die anderen Applikationen, die auf dieser Infrastruktur laufen, sind für alle, die in der Infrastruktur hängen, gleich. Und dann muss man sich überlegen, was können gemeinsame Ziele sein, wo alle sagen, das ist erstrebenswert.
Vielleicht an der Stelle nur kurz die Ergänzung, vielleicht nicht nur nach grundsätzlich kulturellen Gebieten auch noch unterscheiden, sondern da auch nochmal das Raster drüber legen, welche gesellschaftlichen Strukturen haben die denn? In dem Fall waren es jetzt, glaube ich, beides, wenn ich mich jetzt ganz dunkel erinnere, kommunistisch geprägte Gesellschaften, die dann wieder einen anderen Zugang eben halt auch haben zu was ist meins, was ist deins, was gehört allen, Allmende und so weiter. Also das ist, da kommst du ja dann auch in ein anderes Gebiet rein, was dann auch nochmal von einzelner Kultur und Sprache nochmal ganz unabhängig ist eigentlich.
Das ändert aber nichts an den grundsätzlichen wie soll man sagen, Werten oder Dingen, die wir alle haben wollen. Nämlich im Grunde genommen sind das die Grundbedürfnisse, die abgesichert sein müssen, also sprich Dach über den Kopf, Nahrung, Gesundheit. Und alles, was dazwischen dann noch kommt, hat im Endeffekt damit zu tun, zufriedenes Leben und glückliches Leben. Also alles, was dazwischen ist, mit Bildungsabschlüssen, Arbeitsstelle, Sonstiges, ist ja nichts anderes als ein Vehikel, um zufrieden und glücklich zu sein. Und für den einen ist das einfach der Kontostand, für den anderen ist es, jeden Samstag ins Fußballstadion zu gehen. Und um diese individuelle Zufriedenheit und das Glück zu optimieren, kannst du vielleicht mit Hilfe der Digitalisierung nach den Grundbedürfnissen einfach abschneiden und alles, was lästig und zeitfressend ist, um das glückliche Leben zu haben, mit Hilfe der Technik dann zumindest so weit automatisieren, dass du dich nur noch auf deine Zufriedenheit mit den anderen Menschen konzentrieren kannst.
Aber lernst du dann auch noch Verantwortung aus in einem ausreichenden Maße, wenn du unliebsame Tätigkeiten quasi komplett ausblenden kannst und nicht sagst, okay, ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe, aber damit es jetzt halt hier für alle, für die Veranstaltung oder für die Firma oder was auch immer, dass es dann auch weitergeht?
Jetzt bist du bei der Frage, die gerade aus dem Publikum kam, nämlich was für eine Ausprägung haben wir dann? Ist das sowas, wo wir sagen, nein, das geht gar nicht, wie bei den Chinesen, wo ich meine Verantwortung abgebe? Oder ist das etwas, wo ich sage, nein, ich will die Verantwortung haben und ich muss sie haben? Also es gibt für beides ein Pro und ein Contra. Wenn du sagst, nein, ich will eigentlich nicht denken und ich will mir keine Gedanken und Sorgen machen, ich habe lieber etwas, was für mich denkt, ob das ein System ist, eine Person oder eine Technik, dann sei dem so. Wenn du sagst, nein, ich möchte individuell entscheiden, dann wirst du sehr wahrscheinlich in einem anderen Zukunftsbild oder in einer anderen Zukunftsvision landen. Aber das ändert nichts an dem eigentlichen Grundgedanken.
Ja, ich fürchte, wir werden die Diskussion an dieser Stelle beenden müssen, aus Zeitgründen. Um 17 Uhr soll ja das Abschlussevent steigen. Ich danke Claudia Zotzmann.
Wir werden sie nächstes Jahr sicher fortsetzen können.
Dieser Hoffnung wollte ich mit meinem Schlusswort Ausdruck verleihen. Jetzt hast du es vorweggenommen. Macht nichts. Ich danke Claudia Zotzmann-Koch, Volkmar Wittpal und Herbert Waloschek für das Gespräch, euch für eure Aufmerksamkeit, euer Interesse und die ausgezeichneten Diskussionsbeiträge.
Dankeschön.